Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag.
Just tell me whenever you're ready.
Yeah? I'm ready.
Brilliant.
Das war der Anfang eines Gesprächs mit dem schottischen Schriftsteller Irvin Welsh. Er kam ins Studio, denn es gibt eine Fortsetzung von Trainspotting, dem berühmten Roman, auf dem einer der Kultfilme der 90er basiert, eben Trainspotting. Und wir haben über den neuen Roman gesprochen, über Sucht und Ekstase und die Herausforderung, all das vom Buch auf die Leinwand zu übertragen. Wir schauen außerdem hier in Vollbild auf das Ende des Filmfestivals in Locarno und gleich gibt es ein Gespräch über die israelische Musikerin Noga Erez. Die israelische Musikerin Noga Erez tourt diesen Sommer sehr intensiv durch die ganze Welt. Nächste Woche macht sie auch nochmal in Deutschland Halt. Und wer sie nicht live erleben kann, der kann ins Kino gehen, denn dort läuft jetzt der Dokumentarfilm Noga. Noga Erez kommt aus Tel Aviv und ist seit einiger Zeit auch international sehr erfolgreich. Gleichzeitig wird sie wegen ihrer Herkunft politisch gesehen und das auf ganz unterschiedliche Weise. In Israel gilt sie als kritische Stimme, im Ausland wird sie mitunter schon allein deshalb zum politischen Symbol, weil sie aus Israel kommt. Die österreichischen Brüder Jono und Benji Bergmann haben Noga Erez und ihren musikalischen Partner Ori Russo 5 Jahre lang begleitet. Sie waren dabei, als sich die Beziehung der beiden veränderte, bei der Arbeit an neuer Musik und in einer Zeit, in der sich auch die politische Situation dramatisch zugespitzt hat. Aus diesen 5 Jahren ist der Dokumentarfilm Noga entstanden. Kein klassisches Musikerporträt, sondern ein Film darüber, wie eng Musik, Privatleben und die Welt, in der man lebt, miteinander verbunden sein können. Ich habe mit Jono und Benji Bergmann gesprochen. Und erstmal haben sie erzählt, was für sie die beiden Künstler so besonders macht.
Ich glaube, es ist ein Mix aus Genres. Jetzt zunächst als Filmemacher, was uns interessiert an der Musik, ist nicht unbedingt, ist es jetzt Rap, ist es Pop, ist es Hip-Hop. Es ist, wir nennen es oft Pop-Poesie. Aber es ist eher, was uns interessiert, ist inhaltlich einfach wie die thematischen und tonalen Widersprüche in der Musik. Also es gibt zum Beispiel einen Song, End of the Road, der wahrscheinlich ihr berühmtester Song ist. Und man hört diesen Song und man tanzt gerne dazu. Aber wenn man sich den genau anhört, merkt man, es ist ein Lied über den Tod und wie man mit dem Tod umgeht, in der Familie und untereinander. Und das, glaube ich, das zeichnet diese Musik von den beiden aus.
Ich meine, wenn man Noga auf der Bühne erlebt, begegnet man einer ägetischen, elektrisierenden Figur. Also das sind diese überdimensionalen Anzüge, diese sehr kontrollierte visuelle Welt, auch online, diese enorme körperliche Energie eigentlich. Uns hat interessiert, was passiert, wenn diese Figur die Bühne verlässt. Wer ist es dann und wie schaut da das Leben aus?
Und ich glaube, im Privaten erlebt man dann eine sehr viel verletzlichere, zweifelnde, manchmal auch erschöpfte Person. Uns interessiert aber nicht jetzt unbedingt sozusagen diese Bühnenfigur als Maske zu entlarven und zu sagen, das eine ist echt, das andere ist künstlich. Beides ist in einer Form Noga und beides ist in einer Form Noga und Uri. Und diese Bühnenfiguren sind keine Lüge, so gesehen. Sie sind sozusagen eine Verdichtung der Persönlichkeit. Und auf der Bühne kann sie auch etwas ausdrücken, glaube ich, das im Alltag vielleicht keinen Platz hat.
Ja, und trotzdem lassen die beiden sie ja auch unglaublich nah ran an sie. Also sie verkünden dann auch, dass sie in ihrer Beziehung, denn sie sind ja auch privat ein Paar, eine Pause einlegen, etwas, das selbst die Familie noch nicht weiß. Das heißt, die beiden schenken ihnen ja sehr viel Vertrauen. Gleichzeitig entstand bei mir jetzt schon der Eindruck, dass sie auch gerne die Kontrolle über ihre eigene Geschichte behalten wollten. Wie haben Sie diese Spannung ausdiskutiert? Also gab es Momente, in denen Noga und Ori gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter?
Eigentlich nicht. Sie hatten keinerlei kreative Kontrolle über das Projekt. Und das ist natürlich nicht sehr einfach, aber sie haben die Aufgabe sozusagen verstanden. Und es gab immer wieder Gespräche, wie nah kann man jetzt an sie ran? Ist man jetzt da dabei? Ist man da nicht dabei? Wir haben viel darüber gesprochen, ja, viel erklärt und viel erzählt, wieso wir glauben, dass das wichtig ist. Und sie hat das dann manchmal besser, manchmal nicht so verstanden, aber ja, es war ein fünfjähriger Dialog zwischen uns und ihnen.
Ich glaube, dass man eigentlich auch beim Dokumentarfilm, gerade bei so einem Künstlerporträt, man ist eigentlich immer ein bisschen zu nah dran und gleichzeitig ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, man muss einerseits dem Menschen natürlich nachkommen, um Vertrauen aufzubauen, in diesen verletzlichen, diesen aufschlussreichen Momenten überhaupt dabei zu sein, aber gleichzeitig, glaube ich, braucht man auch genug Abstand, um einen eigenen Film zu machen. Also der Film kann jetzt keine Selbstdarstellung der Künstlerin werden. Es ist unser Film, es ist so, wie wir sie sehen in dieser Zeit. Und dadurch wird es auch zu diesem fünfjährigen Zeitdokument nicht nur von Noga Erres, sondern der Welt, in der sie ist.
Ja, denn es geht ja immer noch um ein Porträt auch der KünstlerInnen. Und je länger man den Film sieht, desto mehr entsteht auch der Eindruck, dass die Musik auch aus der Beziehung heraus entsteht zwischen Noga und Ori. Also aus Reibung, Nähe und gemeinsamen Erfahrungen. Ist das auch so, wie Sie diese kreative Partnerschaft verstanden haben?
Ja, ich glaube, deswegen ist Musik halt in dem Film nicht nur ein Soundtrack, sondern es ist Narrativ und der emotionale Kern der Geschichte. Das Leben fließt sozusagen in die Musik ein. Die Musik verändert dann wiederum das Leben. Und wenn man zum Beispiel die Musik hört, und deswegen haben wir ja diesen Film auch, wir nennen es ein dokumentarisches Album. Es besteht aus 9 Kapiteln, die jeweils nach einem Song benannt sind. Und das ist jetzt nicht bloß eine formale Spielerei, sondern sie entspricht der Art, wie Noga und Ori selbst ihre Erfahrungen durch Musik verarbeiten, ihre Wunden, ihre Konflikte durch Musik verarbeiten. Und es kann dann auch, man sieht dann auch anhand der Beziehung, aber auch der politischen Lage, in der sie sich befinden, wie sie das dann nicht nur verarbeiten, sondern wie das auch ihr Umfeld dann auch verändert. Und wir finden halt besonders interessant, wenn ein Liedtext dann auch wie eine Art unabsichtliche Prophezeiung wird.
Ganz klar entsteht ihre Musik auch durch Dialog und durch diese Reibungen, das stimmt. Ich meine, deswegen hatten wir auch von Anfang an irgendwie Interesse auch an diesem Projekt, weil es eben um Partnerschaft und um diesen Dialog geht. Und ich glaube, dass wir da nicht unähnlich arbeiten und einfach da zuzuschauen, einfach auch ein bisschen was zu lernen und ein bisschen was über uns zu verstehen, das war schon interessant von Anfang an für uns, ja.
Ja, wo sehen Sie so ein bisschen die Parallelen?
Also ich glaube zum einen, Noga und Ori machen jetzt ungefähr seit 10 Jahren gemeinsam Musik. Benji und ich auch, also nicht Musik, aber in dem Fall Filme. Und ich glaube, die Zusammenarbeit ist so eng, dass man nicht wirklich sagen kann, wo die Idee des einen endet und die des anderen beginnt. Also es sind 2 sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, wie Benji und ich auch. Und ich genau aus dieser Spannung und dieser Liebe, glaube ich auch, in dem Fall wir sind Brüder, aus diesen gemeinsamen Erinnerungen und Geschmack entsteht dann eine eigene Sprache. Und ich glaube, es ist sehr schwer, das zu trennen, der eine macht das eine oder der eine macht das andere, sondern das vermischt sich dann sehr schnell. Und das kann man dann auch nicht genau definieren, wer was macht.
Ja, also wir sagen immer, der eine macht das eine und der andere macht das andere und manchmal aber auch umgekehrt.
Was ich auch spannend finde, im Film sind wir auch dabei, wie die beiden an einem neuen Lied arbeiten. Und es wirkt dann manchmal wirklich wie Arbeit, weil Noga da sitzt und sagt, naja, da braucht es noch dieses oder jenes. Und man merkt, ah, okay, ja, komponieren ist nicht immer eine Frage nur der Inspiration. Das ist manchmal auch Handwerk und Arbeit. Wie wichtig war es Ihnen, das mit in den Film zu nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also es geht sehr viel um den Prozess und um das Schaffen, um das Machen. Und man muss sozusagen schon sehr verkürzt arbeiten in einem Dokumentarfilm, der 1,5 Stunden ist. Aber wir waren teilweise tagelang bei ihr im Studio dabei, wo es oft Stunden gibt, wo überhaupt nichts gesprochen wird. Und das haben wir dann so auch im Film umgesetzt. Es sind sehr explosive Szenen dabei, aber es sind auch sehr viel Stille und sehr viel Ruhe und sehr viel Raum auch da. Also einfach nur um diesen, das reflektiert dann auch ein bisschen so den Prozess, den wir wahrgenommen haben.
Als Sie mit den Dreharbeiten begonnen haben, da war es ja ein Projekt über 2 MusikerInnen und dann war der 7. Oktober, der Krieg in Gaza. Im Laufe der Jahre wurde daraus zwangsläufig auch ein Film über die Auswirkungen des Krieges. Wie hat es die Geschichte verändert, die Sie erzählen wollten?
Der Film hat keine These, also er versucht natürlich keine Ideologie zu haben und wir waren, solange es geht, einfach beobachtend dabei. Und es sind, wie gesagt, sehr viele Sachen passiert in den letzten paar Jahren, wo wir darauf reagieren mussten als Filmschaffende, aber wir haben versucht, so gut es geht, einfach am Originalkonzept sozusagen, ja, dem treu zu bleiben.
Und ich glaube, natürlich durch den 7. Oktober ist natürlich ein Teil vom Film und das sieht man dann und die Auswirkungen auf Noggers Leben, auf Oris Leben. Natürlich ist die Welt, in der dieser Film jetzt existiert, eine viel mehr polarisierte, viel mehr politisierte Welt. Und dadurch hat sich der Film in der Außenwahrnehmung natürlich verändert. Da machen wir uns nichts vor.
Ja, israelische KünstlerInnen, automatisch gibt es eine politische Diskussion um sie. Das hat Noga Erez ja auch erfahren. Sie wurde boykottiert, obwohl sie innerhalb Israels ja durchaus als Kritikerin der Regierung gesehen wird. Es hat Auswirkungen auf ihren Tourplan, auf alles Mögliche. Und im Laufe des Filmes sagt sie an einer Stelle, dass sie in jedem Interview irgendwann auf Israel angesprochen wird. Was erzählt dieser Satz für Sie über die Situation, in der sich israelische Künstlerinnen und Künstler heute befinden? Und was hat es für Sie als Filmschaffende bedeutet? Denn auch Sie mussten ja vorsichtig sein, dass Sie nicht genau dieses Bild bestärken.
Klar, ich meine, also Noga befindet sich in einer beinahe unmöglichen Situation. In Israel wurde sie angegriffen, weil sie sich kritisch gegenüber der Regierung äußert. International wird sie aufgrund ihrer Herkunft zur Projektionsfläche. Also ihr wird die Individualität abgesprochen. Sie wird von verschiedenen Seiten mit Erwartungen konfrontiert, die sich teilweise vollkommen widersprechen auch und wird auch als Symbol gelesen und nicht als Individuum. Und da merkt man in den Szenen, die wir gedreht haben, aber auch in den Gesprächen, die wir geführt haben, fragt man sich halt, inwiefern man sie nur anhand von ihrem Pass analysiert und inwiefern man sich eigentlich mit dem Werk auseinandersetzt. Ja. Und das ist ein Konflikt im Film. Und auch ein Konflikt, den wir jetzt sehen?
Ja, also ich glaube, für uns als Filmemacher war es schon wichtig, dass wir einen Raum schaffen, wo Widersprüche sozusagen sichtbar werden oder sichtbar bleiben. Es geht sozusagen für uns als Dokumentarfilmer darum, einen Raum zu schaffen, wo Menschen einander begegnen können und wo Menschen wieder drüber sprechen können und wo man gemeinsam sozusagen vielleicht ein Stück weit mehr versteht.
Genau, man sieht, wie unterschiedlich Noga Erez wahrgenommen wird, innerhalb von Israel international wahrgenommen. Und trotzdem entsteht im Film ja der Eindruck, dass es eine Rolle spielt, dass sie einen israelischen Pass hat, dass das ihr künstlerisches Leben eine Zeit lang doch ziemlich erschwert, weil alleine die Frage ist, kann sie irgendwo einreisen? Also insofern die Frage, gibt es aus Ihrer Sicht für eine israelische Musikerin derzeit überhaupt die Möglichkeit, nicht politisch gelesen zu werden?
Ich glaube, dass heutzutage beinahe alles politisch gelesen wird. Also ich glaube, ihre Herkunft übersetzt sich sofort in eine politische Position. Ich glaube, bei ihrer ersten Tour, wie sie im Ausland war, wird das sofort alles politisch gelesen. Und ich glaube, dass man die Kunst von Noga Nori nicht vollständig vom politischen Kontext trennen kann und soll. Der Kontext beeinflusst das Werk, aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form erschöpft, was dieses Werk ist und sein soll. Also der Song kann politisch aufgeladen sein, sind auch viele Songs von Noga. Wenn man Songs hört wie Dance While You Shoot, sogar End of the Road, Come Back Home, aber ich glaube, das schließt nicht aus, dass es auch etwas sehr Intimes ist und was sehr Individuelles ist. Und das meine ich, wenn ich sage, dass ihr sozusagen die Individualität abgesprochen wird.
Der Film hatte Premiere in Tribeca in New York. Was waren denn die Reaktionen von Noga und Uri, als sie den Film zum ersten Mal gesehen haben?
Also zuerst einmal Erleichterung, weil sie 5 Jahre lang nichts gesehen haben. Also sie müssen sich irgendwann auch mal gedacht haben, was machen denn diese 2 Brüder? Wir hatten unlängst ein Screening mit Nogas gesamten, also mit Nogas Familie, mit Nogas, mit den Geschwistern, mit den Eltern. Es war ein sehr intimes Screening in Jerusalem. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, weil wir natürlich, es ist natürlich unsere Sicht auf Norga Nori und plötzlich kommen Familienmitglieder, die sie ihr ganzes Leben lang kennen und anders kennen und sehen in einer Form ihr Kind, aber auch eine andere Version von dem. Und ich glaube, am Ende waren sie vom Endprodukt auch begeistert, auch wenn ein paar Szenen drinnen sind, wo sie sich so vielleicht nicht gerne sehen. Aber ich glaube, das ist auch, das zeigt, dass wir auch unseren Job gemacht haben.
Die beiden österreichischen Regisseure Jono und Benji Bergmann über die israelische Musikerin Noga Erez. Der Dokumentarfilm Noga läuft jetzt im Kino. Noga Erez ist nach der Deutschlandpremiere ihres Films auch selbst wieder hier live zu erleben. Am 22. August tritt sie beim Golden Leaves Festival in Darmstadt auf, am 30. August dann beim Superbloom Festival im Münchner Olympiapark. In Bonn laufen noch bis zum 22. August die Stummfilmtage mit einem immensen Publikumszulauf. Auch der Vorverkauf für die Uferfilmnächte in Berlin Ende August lässt wieder ausverkaufte Abende erwarten. Also der frühe Film ist beliebt. Aber die Festivals und die Kinematheken in Deutschland sind trotzdem alarmiert, denn die Kürzungen der öffentlichen Hand im Kulturbereich betreffen besonders den Erhalt des Filmerbes. Christian Berndt über die prekäre Lage des deutschen Filmerbes und den Stummfilmsommer in Berlin und in Bonn.
Ich komme jedes Jahr hierher und ich genieße das. Das sind tolle Filme. Ich setze mich immer in die Nähe des Instruments, weil das Beste, finde ich, ist die Begleitung.
Ich liebe dieses Festival auch. Die Atmosphäre ist fantastisch und ich liebe diese Zeitreise einfach. Also mein Vater ist 25 in Berlin geboren und das ist irgendwie so genau diese Welt.
Anders als Andreas und Gabriel ist der 24-jährige Masia zum ersten Mal hier.
Ich glaube, die meisten in meinem Alter kennen so alte Filme überhaupt nicht. Und da kriegt man einfach nochmal einen ganz neuen Einblick, wie das Ganze damals ablief. Und da es halt ein Stummfilm ist, muss man sich das ja irgendwie alles nochmal ein bisschen zusammenreimen, ja, ohne Stimmen. Das, glaube ich, einfach der Reiz für mich. Einfach diese Stille.
Viel Begeisterung gibt es am Eröffnungsabend der Stummfilmtage Bonn. Es läuft der schwedische Filmklassiker Gösta Berling von 1924 mit Live-Klavierbegleitung. Eine monumentale Verfilmung des Romans von Selma Lagerlöf und Greta Garbos Durchbruch zum Filmstar. Die visuelle Gestaltung der Filmsaga ist umwerfend, meint die künstlerische Festival-Co-Leiterin Eva Hielscher.
Im zweiten Teil gibt es eine Szene mit einem sehr großen Brand. Und diese Szene galt tatsächlich damals als die teuerste Szene, die in Schweden zu der Zeit produziert wurde, weil sie eben auf einem echten Brand basiert. Und die andere Szene, es gibt eine sehr spektakuläre Verfolgungsjagd über einen gefrorenen See, wo die ProtagonistInnen vor einem Rudel Wölfe fliehen.
Der Eintritt ist frei fürs Abendprogramm, das Klassiker aber auch Neuentdeckungen zeigt, zum Beispiel den Spielfilm Beulah.
Beulah ist ein indisch-französischer Film aus dem Jahr 1921. Ein Film, der auf einer bengalischen Legende basiert über die Schlangengöttin Menasa. Und das Wunderbare an diesem Film ist, dass die Art der Erzählung so anders ist, als was so diese klassische Narrationsform ist und auch die Bilder ganz, ganz anders wirken.
Die Stummfilmtage kommen an, die 1000 Plätze im Arkadenhof der Bonner Universität sind zumeist besetzt, obwohl der Stummfilm etwa im Fernsehen viel weniger präsent ist als früher.
Aber es gibt auch verschiedenste Online-Plattformen, wo der Stummfilm schon sehr viel mehr zugänglich ist heutzutage. Wir in Bonn haben natürlich auch den Streaming-Bereich des Festivals. Das heißt, während der Festivallaufzeit sind eine Auswahl der Filme auch online zu sehen, in der Regel mit der Musik, die wir vor Ort aufzeichnen.
Dieses Jahr sind die Bonner Stummfilmtage allerdings aufgrund massiver öffentlicher Sparmaßnahmen im Kulturbereich kürzer als sonst. Und gravierend für den Stummfilm sind die massiven Einschnitte beim Förderprogramm Filmerbe. Das wurde 2019 gestartet, um das deutsche Filmerbe zu digitalisieren und zu restaurieren. 100 Millionen Euro waren von Bund, Ländern und der Filmförderanstalt vorgesehen für eine Laufzeit von 10 Jahren. Letztes Jahr wurde allerdings nur noch die Hälfte der Gelder ausgezahlt. 6 Bundesländer haben sich ganz aus der Finanzierung herausgezogen und das Kulturstaatsministerium hat seine Mittel um ein Drittel gekürzt. Die Folgen könnten schwerwiegend sein, so die Kultur- und Geschichtsbeauftragte bei Bertelsmann, Helen Müller.
Das ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Thema insofern, dass das deutsche Filmerbe durchaus gefährdet ist. Also es gibt viele Filme in den Archiven, die noch restauriert werden müssen, die noch nicht das Licht der Welt erblickt haben. Und da tun wir ja auch einiges, um die Restaurierungen zu fördern, damit diese Filme auch ein breiteres Publikum zur Verfügung gestellt werden.
Bertelsmann unterstützt die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die den historischen deutschen Filmbestand pflegt. Die Digitalisierung des Filmerbes ist notwendig, weil die Kinos Filme fast ausschließlich nur noch digital abspielen können. Und weil es keine Kopierwerke mehr gibt, kann das historische Filmmaterial nur durch Digitalisierung vor dem Verfall gerettet werden. Wie groß das Publikumsinteresse am Filmerbe ist, zeigen auch die UFA-Filmnächte in Berlin, die Bertelsmann jedes Jahr im Spätsommer veranstaltet.
Total gemischtes Publikum, also jung wie alt. Manche bringen ihre Kinder mit. Viel internationales Publikum. Es gibt viele Touristen, die extra deswegen anreisen aus USA und sonst woher.
Gezeigt werden dieses Jahr mit Live-Musik 3 Stummfilme von deutschen Regisseuren in Hollywood.
Uns hat das so ein bisschen inspiriert, weil es einfach so starke Verbindungen gab zwischen Deutschland und den USA, also sprich Los Angeles. Die großen Regisseure waren eben vor 33 zum Teil auch schon in Hollywood. Und uns ist wichtig zu zeigen, welche Ästhetik ist da drüben entstanden. Also es ist einfach eine ganz neue Welt, die sich da erschließt. Und ich bin gespannt, wie das aufgenommen wird.
Die UFA-Filmnächte eröffnen am 26. August mit Ernst Lubitschs Gesellschaftssatire Lady Windermere's Fächer von 1925. Die rund 1000 Sitzplätze werden wohl wie jedes Jahr ausverkauft sein. Bei aller Publikumsbegeisterung für den Stummfilm allerdings ist vielen in Deutschland nicht klar, wie schlecht es hierzulande, ganz anders als etwa in Frankreich, um das deutsche Filmerbe steht.
Christian Berndt über die Lage des deutschen Filmerbes. Die Stummfilmtage in Bonn, die laufen noch bis zum 22. August und die UFA-Filmnächte beginnen dann am 26. August in Berlin. Vor 30 Jahren kam Trainspotting ins Kino, jener Film über eine Gruppe junger Drogenabhängiger in Schottland, unter anderem mit Ewan McGregor als Mark Renton.
I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got heroin?
Wer braucht Gründe, wenn man Heroin hat? Das ist der berühmte Anfang von Trainspotting. Und damit springt der Film auch gleich mitten hinein in die Themen Rebellion, Drogenkonsum und die Ablehnung gesellschaftlicher Konventionen. Danny Boyle hat Regie geführt. Danny Boyles neuer Film eröffnet übrigens die Filmfestspiele von Venedig Anfang September. Aber das nur am Rande. Trainspotting also basiert auf einem Roman, der auch den Autor weltberühmt gemacht hat, nämlich den Schotten Irvin Welsh. Danach gab es von Irvin Welsh noch einen Trainspotting-Nachfolgerroman Porno und nun erscheint ein neuer Roman von Irvin Welsh, Man in Love. Der knüpft direkt an die Zeit von Trainspotting an, also Ende der 1980er Jahre. Wir werden später auch noch auf Sucht und Ekstase in der Filmgeschichte schauen, aber erstmal war Irvin Welsh vor der Sendung sehr gut gelaunt hier im Studio.
Just tell me whenever you're ready. Yeah?
I'm ready.
Brilliant.
Er hörte mit seinem Telefon Musik, bevor es losging, machte dann sein Handy aus mit einer interessanten Begründung.
Take this right down, this volume right down. In case my drug dealer phones me at this time. She can be persistent.
Damit seine Dealerin ihn nicht erreicht, so Irvin Welsh scherzhaft, sie könne hartnäckig sein. Mit ausgeschaltetem Handy ging es dann aber los.
Well, Irvin Welsh, I'm very happy you came to the studio. Thanks for being here.
Thanks for having me.
So, let's talk
beim Titel Men in Love, also verliebte Männer, könnte man den Eindruck gewinnen, dass sie die Welt von Trainspotting hinter sich gelassen haben. Aber das Buch beginnt fast genau dort, wo Trainspotting endet. Warum war es Ihnen wichtig, zu diesem Moment zurückzukehren?
I think that I'm always writing about these characters. I write notes and little stories about them in the time of, you know, in real time.
Ich schreibe ständig über diese Figuren. Ich mache mir Notizen und verfasse kleine Geschichten über sie. Und ich habe darüber nachgedacht, wie sehr sich heute alle immer noch nach Liebe sehnen. Aber vieles hat sich geändert.
But there's not a lot of it today.
Liebe wurde durch all diese Dating-Apps und die Idee des Abhakens sehr kommerzialisiert. Sie ist zu einer ziemlich langweiligen bürokratischen Angelegenheit geworden. Und deshalb wollte ich zur damaligen Zeit ins Leben der Menschen zurückkehren, in die anbrechenden 90er Jahre. Die Figuren sind Mitte 20. Sie haben bisher hauptsächlich gefeiert und Drogen genommen. Sie hatten zwar Freundinnen, aber die waren im Grunde genommen nur Accessoires, mit denen sie vor ihren Freunden angegeben haben. Wenn man dann Mitte 20 ist, fängt man langsam an, die Liebe ernst zu nehmen und muss diese großen Entscheidungen treffen, wie ziehen wir zusammen, heiraten wir, bekommen wir Kinder, wie viele, haben wir beide eine Karriere, all diese großen Entscheidungen. Dabei kann man sich nicht einmal entscheiden, in welche Kneipe man gehen soll. Deshalb dachte ich, es wäre toll, zu den Trainspotting-Leuten zurückzukehren, als sie in dieser Lebensphase waren, und zu sehen, wie sie zurechtkommen, wenn sie sich verlieben.
Was Sie gerade beschrieben haben, passiert ja vielen Menschen in diesem Alter. Das Besondere an dieser Gruppe ist jedoch, die Figuren waren in Trainspotting drogenabhängig und versuchen nun, davon loszukommen. Auch in Men in Love sind die Drogen nicht verschwunden. Die Figuren sind nach wie vor geprägt von Sucht, Entzug und Obsession. Kann man sagen, dass es in Men in Love weniger darum geht, die Sucht hinter sich zu lassen, als vielmehr darum, ein neues Objekt für sie zu finden?
Yeah, I think so. I think because when you've been through addiction and the kind of compulsive, obsessive behavior that propels it, you see everything in these terms.
Ja, das glaube ich schon. Wenn man eine Sucht durchlebt hat und das zwanghafte, obsessive Verhalten, das sie antreibt, dann sieht man alles unter diesem Gesichtspunkt. Und Liebe ist ohnehin wie eine Droge. Die Menschen erleben dieses extreme Gefühl und bewegen sich auf eine Art Transzendenz zu. Und genau deshalb nehmen Menschen Drogen. Im Grunde genommen, weil sie in einen Zustand der Transzendenz gelangen wollen.
Obsession just replaces other obsessions. So it's not necessarily a healthy kind of way to go into a relationship.
Das heißt, eine Besessenheit ersetzt einfach eine andere. Es ist also nicht unbedingt eine gesunde Art, eine Beziehung einzugehen. Die Figuren befinden sich in einer Lebensphase, in der sie in Bezug auf Liebe noch ziemlich idealistisch sind. Sie sind überzeugt, die Liebe wird sie von ihren Süchten und ihrer Vergangenheit befreien. Es ist so eine Art Rettungsfantasie. Sie stellen dabei die Frau auf ein Podest und von da aus kann sie im Grunde nur noch fallen. Es gibt also keine echte, richtige Bindung. Die kommt erst später. Wenn man erkennt, dass Liebe zwar wesentlich ist, aber für eine Beziehung allein nicht ausreicht. Es muss eine Art Übereinstimmung geben bei Werten, Zielen und Lebenszielen und eine emotionale Verbindung.
Trainspotting spielt im Edinburgh der späten 1980er Jahre. Wenn man sich das Setting heute anschaut, was fühlt sich anders an und was kommt einem bedrückend vertraut vor?
You've had a big change all over the West. You've had the further decline of industrial capitalism and the end of the division of labor.
Ich glaube, im gesamten Westen hat sich viel verändert. Der industrielle Kapitalismus ist weiter zurückgegangen. Und wir fragen uns, wie kommt es zu einer globalen Wirtschaft, die viele entrechtet und verarmen lässt und die den Reichtum einer sehr, sehr kleinen Zahl von Menschen gibt? Es gibt also meines Erachtens eine allgemeine existenzielle Krise. Und die ist jedoch bei Männern stärker zu spüren, weil von Männern erwartet wird, dass sie etwas dagegen unternehmen. Sie sollen eine bessere, sicherere Welt organisieren und aufbauen, in der Menschen Familien gründen können. Gleichzeitig sind sie zu feige, sich aufzulehnen. Und sie neigen dazu, ihre Wut an Einwanderern, Frauen und Minderheiten auszulassen. Das ist jetzt natürlich stark vereinfacht, aber ich glaube, es gibt eine Schizophrenie bei Männern, ein Gefühl der Überflüssigkeit. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und fertig werden.
Wenn man Men in Love liest, spürt man einen starken Rhythmus. Es geht um Musikclubs, das Nachtleben. Und Ihr Schreibstil wirkt sehr oft äußerst filmisch. Denken Sie beim Schreiben visuell oder geht es eher um Stimmen, um Klänge? Wie arbeiten Sie?
Everything, really. I mean, sometimes I'm thinking very, very visually. I'm seeing a place, I'm seeing a person, almost walking into shock.
Das kommt darauf an. Manchmal denke ich sehr visuell. Ich sehe einen Ort, ich sehe eine Person, die fast ins Bild läuft, vor die Kamera tritt. Ein anderes Mal ist es klanglich. Ich höre ein Geräusch, ich spüre diesen Rhythmus, ich spüre einen Beat. Und ich stelle mir vor, wie aus diesem Beat heraus jemand auftaucht, als würde er in meinem Kopf auf eine Tanzfläche treten. Und er führt ein kleines Gespräch mit sich selbst, einen Monolog. Und er jammt mit einer anderen Person, mit der er quasi hin und her rappt. Und wenn es ein Buch ist, muss es natürlich irgendwann textlich werden. Alles muss auf den Seiten des Buches funktionieren. Also kehre ich zur textlichen Seite zurück und versuche, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden einzufangen.
Was Drogen und Rausch angeht, Sie haben die Drogenerfahrung in Ihrem Roman beschrieben und Sie haben auch gesehen, wie diese Erfahrungen ins Kino übertragen wurden. Was kann ein Roman bei der Darstellung von Rauschzuständen leisten, was ein Film nicht kann und umgekehrt?
I think the great thing about a novel is that you can switch from third person to first person, so you can go right into the character's head and get into the internal states.
Das Tolle an einem Roman ist, dass man von der dritten Person zur ersten Person wechseln kann. Man kann direkt in den Kopf der Figur eintauchen und ihre inneren Zustände erfassen. Das ist in keinem anderen Medium in diesem Ausmaß möglich. Im Film kann man versuchen, das durch verschiedene Blickwinkel nachzubilden, durch inszenierte Szenen und Bilder, die zeigen, was die Figur sieht und denkt. Und man kann alle möglichen Mittel wie Rückblenden und Ähnliches einsetzen, um das noch zu verstärken. Aber man kann nicht direkt erzählen, was im Kopf der Figur vorgeht. Man kann im Kino zwar Voice-Over einsetzen, aber ich finde, man verschwendet eine filmische Chance, wenn man sich mit etwas so Flachem begnügt. Die Stärke eines Romans besteht darin, dass man beim Lesen seinen eigenen Film im Kopf erschafft und die eigene Vorstellungskraft, die unterscheidet sich immer von der des Regisseurs oder der Regisseurin. Und dazu kommen noch die vielen anderen Gewerke, Drehbuch, Bühnenbild, Kostüm, während das Buch etwas sehr Individuelles ist. Und jeder liest ein Buch anders.
These guys are geniuses, they blew me away with that, you know, so it depends, you can come in at any kind of level here.
Und ich gehe davon aus, dass Sie als Buchautor sehr, sehr eindringliche Bilder im Kopf haben, wenn Sie eine Geschichte schreiben. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie auf Danny Boyles visuelle Umsetzung in Trainspotting reagiert haben? Auch auf das, worüber wir gerade gesprochen haben, jene Momente des Rausches, in denen Danny Boyle eine visuelle Umsetzung für das finden musste, was Sie in einem inneren Monolog beschrieben haben?
Ja,
ich erinnere mich gut. Danny hatte eine Rohfassung, mit der er zufrieden war, und er sagte, wir machen eine Teamvorführung, komm dazu. Ich fragte, kann ich ein paar Freunde mitbringen? Und er, klar. Ich wollte die kritischsten Leute mitbringen, die ich kannte, und habe Bobby Gillespie und Andrew Innes von Primal Scream mitgebracht, Jeff Barrett von Heavenly Records, Paolo Hewitt, der Musikjournalist ist. Das sind alles gute Kumpel von mir, und sie waren begeistert von dem Buch. Mir war klar, dass sie gegenüber jedem Film extrem kritisch sein würden. Und sie saßen also da und waren im Grunde genommen darauf aus, diesen Film zu hassen. Als Robert Carlyle als Begbie auftrat, sagte Innes, das ist nicht Begbie, der ist zu klein. Und wir dachten, das wird eine harte Nuss. Doch dann hat der Film einfach alle in seinen Bann gezogen und alle waren wie hypnotisiert und sagten, das ist ein verdammt toller Film, das ist absolut brillant, das ist unglaublich. Und ich dachte, der Film wird ein Riesenerfolg. Gerade die kritischsten Leute lieben ihn absolut und auf eine sehr instinktive Art und Weise. Das ist einfach genial.
In diesem Jahr feiert Trainspotting 30-jähriges Jubiläum. Warum, glauben Sie, findet der Film heute noch Anklang, auch bei einem jungen Publikum, das noch nicht einmal geboren war, als der Film herauskam?
I think that a lot of things that were big in the 90s, people experience time in a different way, you know.
Vieles, was in den 90ern groß war, das erleben die Menschen heute anders. Sie haben keine kulturelle Verbindung dazu, aber sie machen es sich zu eigen. Es ist dekontextualisiert, so wie vieles im Internet. Bei Lesungen von meinem Buch erwarten viele, dass ich genauso alt bin wie sie, weil es ein Jugendbuch ist, und sie das Buch mit ihrer Zeit verbinden. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe, fragen sie, wer ist das? Sie schauen mich an und sagen, wer ist dieser alte Mann? Sie sind irgendwie schockiert, wenn sie mich sehen. Aber allgemein glaube ich, die Leute wollen etwas, das wirklich solide ist, das eine gewisse Beständigkeit hat und von ihrem Leben erzählt.
Wenn wir über Film, Drogen und Rausch sprechen, taucht immer wieder bei vielen Filmen, auch bei Trainspotting, die Frage auf, wird der Drogenkonsum darin irgendwie verherrlicht oder ist es auch eine Warnung?
Well, I mean, I think our whole society is founded on addiction now, you know, so street drugs are a very, very small part of it.
Ja, also ich meine, ich glaube, unsere gesamte Gesellschaft basiert mittlerweile auf Sucht. Es ist für uns mittlerweile unmöglich, ohne Suchtmechanismen zu funktionieren. Wir sind in einer Online-Erfahrung gefangen, die aus Dopaminkicks und dem Doomscrolling von einem Thema zum nächsten besteht. Für die Dopamin-Highs und die darauf folgende Depression. Und die Zerstörung unserer kognitiven Fähigkeiten und unserer Konzentrationsfähigkeit.
Vielleicht formuliere ich die Frage anders. Warum, glauben Sie, fühlt sich das Kino immer wieder zu Geschichten über Sucht, Rausch und Exzesse hingezogen? Was finden Filmschaffende an diesen Erfahrungen so unwiderstehlich?
Ich denke, es ist das Drama. Egal, ob man Romanautor, Filmemacher oder Theaterautor ist. Man interessiert sich dafür, dass Dinge passieren. Und ich glaube, bei der Sucht werden Menschen dazu getrieben, sich auf eine Weise zu verhalten, wie sie es normalerweise eben nicht tun würden. Und außerdem kommen sie mit Menschen in Kontakt, denen es genauso geht. Man hat also ein viel größeres Potenzial für Konflikte, für Drama und Missverständnisse und all die Dinge, die sich daraus ergeben.
Das sagt der schottische Autor Irvin Welsh. Sein neuer Roman Men in Love ist jetzt auf Deutsch erschienen im Kunstmann Verlag. Und wir wollen das Thema Rausch, Ekstase und Sucht noch vertiefen und auch in die Filmgeschichte schauen, wie verschiedene Filmschaffende mit dem Thema visuell und erzählerisch umgegangen sind. Und intensiv beschäftigt hat sich damit der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, Irvin Welsh hat gerade im Interview erzählt, dass Literatur einen großen Vorteil hat. Die Literatur kann beschreiben, was im Kopf einer Figur passiert. Der Film muss dafür eben Bilder finden. Ist genau das die eigentliche Herausforderung, wenn Kino Rausch darstellen will, etwas sichtbar zu machen, das sich eigentlich nur im Inneren abspielt?
Meines Erachtens gibt es unterschiedliche Herausforderungen, wenn man sich mit Rausch und vor allem Drogenrausch im Film beschäftigt. Und die erste ist natürlich auch der Kontext, in dem das stattfindet. Wenn man sich tatsächlich dazu entscheidet, in die Subjektive einer berauschten, also unter Drogeneinfluss stehenden Person zu gehen, muss man natürlich filmische Mittel nutzen, die eben das dem Publikum klar machen. Das ist tatsächlich in der Filmgeschichte immer mal wieder unternommen worden, aber nicht so verbreitet, wie man vielleicht annimmt. Würde. Natürlich sind dabei Verfremdungen der Realität wichtig, also Dinge, die auch der Surrealismus im Film schon eingesetzt hat in den 20er Jahren. Aber man sieht das in berühmten Beispielen wie Trainspotting zum Beispiel mit dem Baby, das so an der Decke entlang läuft, oder zum Beispiel die veränderten Teppichmuster oder die Dinosauriervisionen aus Fear and Loathing in Las Vegas, ne, mit Johnny Depp. Das sind Filme, die aus anderen Kontexten etablierte filmische Mittel nutzen, um Drogenvisionen deutlich zu machen. Aber auch die Montage, also der Rhythmus der Montage oder andere visuelle Verzerrungen und so weiter können eingesetzt werden. Von Easy Rider bis zu Requiem for a Dream sehen wir das.
Es ist ja auch immer ganz wichtig, den gesellschaftspolitischen oder kulturellen Kontext mit reinzunehmen. Also wenn man jetzt mal auf die US-amerikanische Filmgeschichte schaut, da galt ja in Hollywood von 1934 bis 67 der Hays Code. Und nach diesem Zensurcode war auch das Zeigen von Drogenkonsum nicht erlaubt. Also wie sind die Filmschaffenden denn in dieser Zeit damit umgegangen?
Man muss jetzt natürlich sagen, dass Drogen auch immer neu definiert werden, je nach gesellschaftlicher Übereinkunft. Und man kann genauso wie Heroin und andere harte Drogen auch Rauchen oder Alkohol genauso definieren. Und im Hays Code ist ja zum Beispiel auch Alkohol als eine Drogeneinwirkung, die tabuisiert wurde, aufgeführt. Es gibt entsprechend relativ selten solche filmischen Darstellungen. Es kommt vor und es wird immer sehr eindeutig bewertet. Also um den Hays Code zu befriedigen, konnte man dann Szenen mit Randfiguren einbauen, wie zum Beispiel im Film Noir, wo dann auch mal drogenabhängige Leute oder zumindest Leute unter Drogeneinfluss vorkommen, wie in Tote schlafen fest mit Humphrey Bogart. Da ist aber nicht das subjektive Erleben des Drogenrausches im Zentrum. Der einzige Film ist vielleicht Der Mann mit dem goldenen Arm von Otto Preminger aus dem Jahr 55, der sich sehr weit voranwagt, weil er tatsächlich einen Jazzmusiker mit Heroinsucht thematisiert. Aber das ist etwas, was wirklich singulär eigentlich vor allem im Hollywood-Kino damals war.
Und wenn man dann weiter schaut, Filme wie The Lost Weekend, Easy Rider, Trainspotting, Requiem for a Dream, dann sieht ja der Rausch in jedem Film ganz anders aus. Sie haben eben schon erwähnt, dass sie unterschiedliche Mittel benutzen. Aber wie hat sich die Art verändert, wie das Kino Rausch zeigt?
Es gibt auf jeden Fall eine größere Neugier und eine größere Offenheit mit dem Ende der 60er Jahre. Und dort entsteht eigentlich ein eigenes Subgenre, das heißt Head Films oder Head Movies. Und Head bezieht sich natürlich auf die psychedelische Wirkung von Drogen. Und Roger Corman war der Produzent von Filmen wie Der Trip oder Psych Out, die Ende der 60er Jahre dann ins Kino kamen und heute dem Kontext des New Hollywood zugerechnet werden. Also dieser neue Erfindung von Hollywood nach der Krise in den 60er Jahren. Und Figuren wie Peter Fonda oder Dennis Hopper sind da natürlich führend und präsent. Und beide haben bezeichnenderweise den Film Easy Rider gedreht, der 69 dann als Bikerfilm auch einen Drogentrip sehr subjektiviert umsetzt und den positiv konnotiert. Also die Leute nehmen dann, also zwei Männer, zwei Frauen auf einem Friedhof LSD. Und das wird uns wirklich ungefiltert direkt mit filmischen Mitteln weitergegeben. Also hat man eine etwas positivere Perspektive auf Drogen und Rausch. Und das wirkt sich bis heute, also bis in Filme wie Trainspotting, die so einen Lifestyle-Drogenkonsum ja auch thematisieren, aus. Es gibt aber auch immer diese sozialrealistische, eher kritische Darstellung, wie wir sie bei Panik im Needle Park mit Al Pacino 1971 schon haben und in Deutschland mit Christiane F. Also das sind natürlich ganz andere Herangehensweisen, die parallel dazu existieren.
Aber gerade Christiane F. hat ja auch so ein Drogenschick hervorgerufen. Wenn Sie sagen, sozialrealistisch, ist denn sozialrealistisch auch dann das Mittel, um Drogen nicht zu verherrlichen, und funktioniert es immer im Fall von Christiane F. ja auch nicht unbedingt, oder?
Das ist absolut zutreffend, muss man leider sagen, dass der harsche Realismus, mit dem das Milieu Drogenabhängiger dargestellt wird, nicht notwendigerweise das Publikum abschreckt. Also ich kann das selbst als Zeitzeuge, der natürlich damals Anfang der 80er Jahre auch als Jugendlicher fasziniert war von Buch und Film Christiane F., der Soundtrack von David Bowie und all diese Dinge haben natürlich einen Zugang, ein Faszinosum ermöglicht, dass diese kritische Absicht des Films etwas unterläuft. Das ist genauso in Trainspotting natürlich der Fall. In den 90er Jahren ist einer der Lifestyle-Kultfilme der 90er Jahre. Und auch da ist es so, dass die düsteren Aspekte der Drogensucht nicht unbedingt das andere überdecken. Requiem for Dream ist da vielleicht etwas radikaler, weil dieser Film fast keine positiven Aspekte gegen Ende dann zurücklässt. Also es ist wirklich zermürbend. Wenn man aber wirklich einen ganz harschen Realismus wie in dem Film Mad Love in New York von den Safdie-Brüdern von 2014 voraussetzt. Also das Ganze ist zermürbend und es ist wirklich kein Film, der einen dazu bringen würde, das ausprobieren zu wollen.
Hat sich denn, wenn wir aufs Heute schauen oder sagen wir mal ja seit den 2000er Jahren, die Darstellung von Sucht im Kino verändert? Es gab ja auch immer wieder jetzt Serien in der letzten Zeit, Euphoria, Dope Sick. Merkt man da eine Änderung?
Ja, also es hat sich sicher ausdifferenziert, weil das Bewusstsein des Publikums für unterschiedliche Drogen und deren Wirkung durchaus gewachsen ist. Also man muss jetzt sagen, es gab eine Generation, die hat mit Drogen immer Heroin und Spritzensätzen und Zwangsprostitution und all diese Dinge verbunden. Das hat sich natürlich verändert, dadurch, dass die Clubkultur dann mit Ecstasy und anderen Drogen konfrontiert war, die sich viel weiter in die Mitte der Gesellschaft hinein etablieren ließen. Und das reflektieren natürlich diese Filme auch. Und Euphoria ist mit Sicherheit keine Serie, die jetzt vor Drogenkonsum effektiv warnen kann. Vor allem auch die psychedelische Wirkung von Drogen ist nochmal was ganz anderes als dieses massive Betäubende, was vielleicht auch mit Heroin verbunden wird und anderen Morphinen. Also von daher ist natürlich das Faszinosum der Drogenvision etwas, was natürlich in neueren Filmen unheimlich differenziert vorkommt. Also der Film Queer von Luca Guadagnino Da Nino ist da zum Beispiel ein Film, der das wirklich total als Subtext mitträgt und der auch keinen negativen Aspekt dabei ins Zentrum rückt. Und auch Gaspar Noé mit Enter the Void benutzt natürlich diese drogenveränderte Wahrnehmung sehr stark in Übertragung aufs Publikum, um ganz andere Dinge damit auszudrücken. Also es ist so, dass von dem Drogenkonsum als Problem es sich verlagert hat auf Drogen als eine erweiterte Wahrnehmung von Realität, was ja auch immer so eine dieser Perspektiven war.
Welches Verhältnis haben Rausch und Kino? Also könnte man sagen, es gibt eine Verbindung, denn Kino selbst oder ist Kino selbst auch irgendwie eine Form des kontrollierten Rauschs mit der Dunkelheit, der Musik, dem Zeitverlust, den starken Emotionen?
Also das ist natürlich fast schon eine rhetorische Frage, denn natürlich ist das Filmerleben in diesem Zurückgeworfensein auf diese rein subjektive Wahrnehmung, das Ereignis auf der Leinwand auf uns einströmend zu sehen und auch zu hören, das sind Dinge, die uns auf eine Weise vereinnahmen. Ich nenne das ja, der Film verführt uns, er vereinnahmt uns komplett. Wir werden zu einer Immersion quasi gebracht, uns in den Film hineinzuleben. Das hat schon Ähnlichkeiten zum Rausch, aber man muss da auch vorsichtig sein, weil der Rausch, wie gesagt, etwas Unkontrolliertes hat. Und es gab ja früher schon die Theorie, dass Film und Traum sehr starke Ähnlichkeiten aufwiesen. Auch das gibt es absolute Widerlegungen, für die quasi wie Traum tatsächlich funktioniert. Also ist Film in gewisser Weise immer etwas Virtuelles, etwas, was unsere Imagination eigentlich dann symbolisch herausfordert und nicht so sehr die komplette Vergleichbarkeit. Also es gibt Ähnlichkeiten, aber es sind die Ähnlichkeiten zwischen Rausch, Traum und Filmrezeption, die ich hier diskutieren würde in dem Fall.
Ich habe gesprochen darüber, wie Kino mit Rausch und Sucht umgeht und Drogen mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Tschüss.
10 Tage Kinofest gehen heute Abend zu Ende im Schweizer Tessin. Dann wird in Locarno der Goldene Leopard für den besten Film verliehen. 2 deutsche Filme konkurrieren im Wettbewerb auch um den Hauptpreis. Wer aber die größten Chancen hat und wie sich das Kino am Lago Maggiore dieses Jahr präsentiert hat, das weiß mein Vollbild-Kollege Patrick Welinski, denn er hat das Festival in Locarno verfolgt. Patrick, fangen wir mal mit einem Überblick an. Im letzten Jahr war Locarno mit Filmen von Radu Judith, Julian Radlmeier oder Alexandre Koberice erstaunlich prominent besetzt. Viele sprachen von einem der besten Jahrgänge seit langem. Wie war es denn in diesem Jahr?
Ja, also so gut wie letztes Jahr, was dieses Jahr nicht, aber man hat schon gesehen, dass das letzte Jahr die Filmbranche aufgerüttelt hat. Locarno hatte in diesem Jahr 22% mehr Filmeinreichungen. Das ist ein unglaublicher Sprung, aber so ein Niveau vom letzten Jahr kann man vielleicht nicht wiederholen. Dazu gab es dieses Jahr, finde ich, zu viele Filme, die eher auf der Suche waren nach ihrer Form, nach ihren Themen. Autorenfilme, die manchmal zu zaghaft waren, gar nicht so formgewaltig, wie man es sonst hier gewohnt ist. Der stilsicherste und das sagt ja vielleicht so einiges, das war der bekannteste Name im Wettbewerb, der Südkoreaner Hang Sang-soo, der ja 3-4 Filme im Jahr dreht. Und auch in seinem neuesten erzählt er wieder von einer Familie, vor allem von dem Neid der Mutter auf die eigene Tochter. Am Ende ein bisschen düster, aber auch sehr offen in der Hoffnung, dass Kunst auch Familienkonflikte kitten kann. Und das ist eigentlich schon das Schöne an so einem durchwachsenen Jahrgang, denn selbst wenn die großen Würfe fehlten, hält einer wie Hong Sang-soo mit seiner stillen Meisterschaft die Fahne hoch und erinnert daran, dass Kino gar nicht laut sein muss, um uns zu berühren.
Ja, das asiatische Kino ist ja seit vielen Jahren schon sehr präsent auf den europäischen Festivals und man merkt langsam immer mehr, die europäischen Festivals kämpfen ein Stück weit mit dem Liebesentzug aus Amerika. Die Hollywood-Studios meiden die Festivals für ihre Prestigeprojekte und keiner weiß, ob das vorläufig ist oder von Dauer. Wie ist denn Locarno damit umgegangen?
Ja, offensiv. Also zum einen waren halt Stars da und Stars bringen Hollywood irgendwie mit. Olivia Wilde war da, hat auf der Piazza Grande ihre Beziehungskomödie The Invite gezeigt und auch ein ausverkauftes Haus vor Augen gehabt. 8000 Leute waren da. Darren Aronofsky war da, Isabella Rossellini, Oscar-Gewinnerin Zoe Saldana und James Gray, die bekamen ihre Ehrenpreise. Auf den Leinwänden aber, da wurde schon dieser Liebesentzug aus Hollywood sehr deutlich. Da gab es eher 2 amerikanische Indie-Filme versteckt in den Nebenreihen. Erin Vasilopoulos mit ihrem Roadmovie Destroy All Girls, die von einer Street-Skating-Szene in New York erzählt, und Vincent Gray Grawshaw mit einem, wie ich fand, sehr durchschnittlichen Gefängnisdrama Bruton. Im Wettbewerb selber fehlte überhaupt US-Kino und das ist eine Bewegung, die schon länger anhält, auch weil ich denke, die Verwertungslogik in den USA immer stärker auf den eigenen Markt setzt. Also viele Filme, die in den letzten Jahren in Locarno ganz selbstverständlich gelaufen wären, die zeigen die Weltvertriebe heute lieber in Sundance oder auf einem anderen nordamerikanischen Festival. Aber das sagt am Ende wirklich über den Zustand Hollywoods mehr als vielleicht über Locarno.
Wenn wir mal auf den Wettbewerb schauen, welche Themen haben denn da in diesem Jahr dominiert?
Ich glaube, das stärkste Thema, das waren Betrachtungen von gebrochener Männlichkeit. Da gab es einen schönen Film aus Rumänien, Du gehörst hier nicht hin, über einen Chirurgen in einer Kleinstadt, dessen Sohn in einer rechtsradikalen Gruppe ist und der bei einer nächtlichen Aktion einen Roma-Mann tötet. Und da geht es um Väter und Söhne, aber auch um das Gift der Erwartungen, ein sehr moralisches Drama, ein wirklich starkes Stück Kino. Noch radikaler und ich finde auch interessant, Hunter war da ein kanadischer Film, Manhunt. Der hat hier viele sehr aufgewühlt. Regisseur Wayne Wapimukwa erzählt von den Northern British Columbia Murders. Das war ein wahrer Fall, bei dem 2019 zwei junge Männer mehrere Menschen und sich selber dann töteten. Der Film ist jetzt erstmal eine Studie über toxische Männlichkeit, über Radikalisierung, über die Manosphere, über Frauenhass. Aber Regisseur Wapimukwa versucht, diese Jungs auch zu verstehen. Und in Locarno hat er gesagt, in einem Punkt hätten die beiden Täter recht gehabt. Sie seien von der Gesellschaft vergessen und abgehängt worden. Ihre mörderische Antwort darauf, die verurteilt er aber.
They have a point that society has left them behind and society has deprived them of a future. They've made the wrong decisions about that problem. They've made decisions I certainly would not make myself, but the problem to which they are responding is objective and real and true.
Genau dieses Durchfallen durchs Raster, dieses keinen Raum mehr haben, das zeigt dieser Film sehr verstörend, aber auch sehr, sehr präzise.
Kommen wir zu den beiden deutschen Wettbewerbsfilmen. Den Anfang hat Isabel Stever gemacht mit ihrem ukrainischen Liebesdrama I Rarely Wake Up Dreaming. Sie war ja letzte Woche auch hier im Interview in Vollbild. Am Mittwoch dann gab es den Auftritt der aus Israel stammenden und in Berlin lebenden Künstlerin Anne Oren. Sie hat ihren Film Objet A mit Louis Hoffmann in der Hauptrolle vorgestellt. Die US-Branchendienste haben den Film schon als Feast for the Senses beschrieben, also Fest der Sinne. Was ist das für ein Film?
Ja, Anne Oren hat ja schon in ihrem Debütfilm Piaf, der auch in die deutschen Kinos kam, eine Frau in ein Pferd verwandelt und ist seitdem so etwas wie die leidenschaftlichste Objektfetischistin unter den Autorenfilmerinnen. Und Objet A schließt ein Stück weit da an. Es geht um ein Chirurgen-Ehepaar, die in einer ja, sehr symbiotischen Beziehung leben, die einen Pilz entwickelt haben, der menschliche Haut nachbilden kann. Doch diese beiden sind auch sehr gefangen in einer seltsamen Spirale aus Lust, aus Zweifel, aus Begehren. Beide haben zum Beispiel große Angst vor der Klimaapokalypse, masturbieren dann zu Nachrichten von 41 Grad Hitzetagen und Waldbränden. Er will daraufhin zur Puppe werden, sie beginnt Dinge zu stehen. Also es ist ein sehr spielerischer Film, der um diese Themen Kontrolle und Kontrollverlust kreist. Und Anne Oren hat mir in Locarno erzählt, dass sie sehr inspiriert war durch die Gen Z, die so sehr mit Untergangsszenarien aufgewachsen ist, dass sie sich fetischhaft ihre ganze Energie in die Gestaltung ihres eigenen Körpers legen.
The Gen Zs, they were raised on apocalyptic predictions and for a good reason. So there is this anxiety for the climate catastrophe, but at the same time there's such a disconnect from the body. So I think that the more control we have over our bodies, the more disconnected we are from the natural world that we are a part of.
Also je mehr wir uns der Illusion hingeben, unseren Körper zu beherrschen, umso weniger haben wir wirklich eine Verbindung zur Natur. Und daraus macht sie ein herrlich durchgeknalltes Kino mit sehr mutigen körperlichen Performances von Louis Hoffmann und seiner Filmpartnerin Erne Schwarz, die dieses Paar unglaublich hingebungsvoll spielen, ganz nah an einer Choreografie.
Also allgemein kann man sagen, in Locarno wird das Kino gefeiert. Es gibt aber auch einen kritischen Einwand zum Locarno-Programm, gerade aus der Schweizer Presse. Da heißt es nämlich, viele dieser Filme, selbst die Preisträger, kommen später kaum in die Kinos. Patrick, kann ein Festival auf Dauer funktionieren, wenn es seinen Entdeckungen kein Sprungbrett ins Kino baut?
Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, bis auf Cannes vielleicht, gilt das fast für jedes Festival mittlerweile. Und ich muss ehrlich gesagt an etwas denken, dass der ehemalige Locarno- und Venedig-Chef Marco Müller neulich in einem Interview gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, dass die Festivals sich in den letzten Jahren leider zu sehr von Studios und Streamingdiensten vor den Karren einer sehr brutalen Verwertungslogik haben spannen lassen. Also eine Festivalpremiere ist heute häufig nur noch so ein Steinchen zwischen Kinoauswertung und Streaming-Premiere. Die eigentliche Funktion von Festivals war aber eigentlich immer eine andere. Es ging darum, mehr als Sprungbrett zu sein. Ich könnte auch fragen, warum kommt jede Woche eine französische Mainstream-Komödie ins Kino und eben nicht ein Film wie Manhunt oder September Afternoon? Ich sehe diese Einwände gar nicht als Kritik an Locarno, eher als Kritik an der Mutlosigkeit der Verleiher, die auf Nummer sicher gehen wollen. Vielleicht, um es zum Ende zu bringen, ist ein Festival wie Locarno kein Sprungbrett, sondern ein Schutzraum. Der letzte Ort, an dem ein Film einfach mal Kunstwerk sein darf, bevor dann die Marktlogik kommt und sagt, rechnet sich das Ganze überhaupt?
Das sagt also mein Vollbildkollege Patrick Wilinski über das heute zu Ende gehende Filmfestival von Locarno. Und wer dann letztendlich gewonnen hat, das können Sie heute Abend hören in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Der Film Teenage Sex and Death at Camp Miasma war beim Filmfestival in Cannes im Mai einer der meistbeachteten Filme und dafür gab es viele Gründe. Darunter zum Beispiel den ungewöhnlichen Titel oder Emmy-Gewinnerin Hannah Einbinder und Weltstar Gillian Anderson in den Hauptrollen und auch die Tatsache, dass hinter der Kamera Jane Schoenbrunn stand, seit I Saw the TV Glow mindestens im US-amerikanischen Genre-Kino ein echter Shootingstar. Patrick Heidmann hat den ungewöhnlichen Horrorfilm gesehen und Schoenbrunn auch zum Interview getroffen. Patrick, es ist ein recht eindrücklicher Titel, Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Wie sehr ist der Titel auch Programm?
Also Sex und der Tod stehen auf jeden Fall recht weit oben auf der Tagesordnung in diesem Film. Und ganz besonders wichtig ist tatsächlich dieses Camp Miasma, denn das ist hier der Titel eines fiktiven Films im Film. Camp Miasma war ein Horror-Slasher aus den frühen 80ern, ziemlich erfolgreich und mit richtig vielen schlechten Fortsetzungen, also ein bisschen so wie Prom Night oder Nightmare on Elm Street. Und die junge queere Regisseurin Chris, gespielt von Hannah Einbinder, die ganz stark geprägt ist von diesem Kultfilm, möchte jetzt also ein Remake drehen, frei von der Misogynie, Transphobie und Queerfeindlichkeit, die beim Original noch an der Tagesordnung war. Und dazu sucht sie die damalige Hauptdarstellerin auf, Billy Presley, gespielt von Gillian Anderson. Die lebt am damaligen Drehort ganz zurückgezogen im Wald und bei viel Fastfood kommen die beiden sich dann näher, intellektuell, aber vor allem auch körperlich. Und immer mehr verschwimmen dabei so die Ebenen zwischen Realität und Fiktion. Und irgendwann steht die Frage im Raum, ob eigentlich dieser Killer aus den Camp Miasma-Filmen, ein im See hausendes Transwesen namens Little Death mit einer merkwürdigen, belüftungsschachtartigen Konstruktion als Kopf, ob dieses Wesen womöglich doch tatsächlich existiert.
Das ist Jane Schoenbrunns dritter Spielfilm, aber der erste, der in Deutschland auch regulär im Kino zu sehen ist. Ich erinnere mich noch, im Panorama lief, glaube ich, letztes Jahr I Saw the TV Glow und ganz viele waren sehr begeistert. Aber vielleicht muss man ein bisschen erklären, wer diese Regieperson ist.
Genau, Jane Schoenbrunn ist trans und identifiziert sich als nicht-binär. 2021 machte Schoenbrunn mit We Are All Going to the World's Fair zum ersten Mal von sich reden. Die Geschichte einer einsamen Jugendlichen, die an einer viralen Internet-Challenge teilnimmt und sich dann körperlich wie mental zusehends verändert. 2024 lief dann bei der Berlinale und dabei eben auch in Sundance I Saw the TV Glow. Da ging es ja um zwei TeenagerInnen, die zusammenkommen über die Liebe zu einer Fantasy-Serie, die beide ganz toll finden und die nach und nach durch diese gemeinsame Liebe zum Fernsehen ihre eigene Identität hinterfragen. Und zusammen mit Camp Miasma stellen diese drei Filme eine Trilogie dar, die Screen Trilogy nennt Schoenbrunn das selbst, weil es in allen Geschichten um Bildschirme geht, also Computer, Fernsehen oder jetzt auch die Kinoleinwand und vor allem aber eben auch immer um diese Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Und in allen Filmen kreist Schoenbrunn dann auch immer um Themen aus dem eigenen Leben, also das Ankommen in der eigenen Identität, das Finden einer selbstbestimmten Körperlichkeit und vor allem aber auch eben so eine Obsession mit Popkultur und mit Film und Mediengeschichte.
Und was genau hat Schoenbrunn daran gereizt, sich mit diesem Slasher-Genre auseinanderzusetzen?
Ja, Schoenbrunn ist auf jeden Fall ein Riesenfan von Genre-Kino, Horror und Fantasy ganz besonders. Und im Interview ging es dann darum, dass für die eigenen Filme eben immer das eigene Leben auch etwas ist, was Schoenbrunn umtreibt. Bei I Saw the TV Glow ging es eben um das Finden von Transidentität und Camp Miasma ist da jetzt quasi der nächste Schritt.
I think before the title popped into my head, if I'm being honest, I knew that the next film...
Noch vor dem Filmtitel wusste ich, dass das nächste Projekt mein erster Post-Transitions-Film wird. Ich schrieb an dem Film, als ich damit beschäftigt war, anzukommen in meinem Körper, meiner Identität und meiner Sexualität. Die Auseinandersetzung damit hat mich zum Motiv des Transmonsters im Slasher-Genre geführt. Ich wollte einen Film darüber drehen, die internalisierte Scham zu überwinden. Und wie geht das besser als mit einer Neuinterpretation von Buffalo Bill oder Norman Bates und Ähnlichem?
Remake Buffalo Bill oder Norman Bates oder whoever it might be.
Ja, der Verweis an Filme wie Das Schweigen der Lämmer oder Psycho ist hier natürlich dann ganz besonders interessant, denn tatsächlich ist das Motiv des Killers als Transperson in der Kinogeschichte ja ziemlich präsent und weit verbreitet, aber immer als plumpes, nicht besonders positives Klischee, und dagegen geht Schönbrunn jetzt an.
Hanna Einbinder, das hattest du erwähnt, spielt ja die Filmregisseurin. Hanna Einbinder sagte in Interviews zuletzt mehrfach, dass diese im Film gespielte Regisseurin auch ein alter Ego Schönbrunns sei für sie. Sieht Schönbrunn selbst das auch so?
Ich hatte mich das natürlich auch gleich gefragt, als ich den Film gesehen habe, weil diesen Zwiespalt, vor dem Chris in dem Film steht, der ist wahrscheinlich ja sicher auch Schönbrunns, nämlich dass man diese alten Horrorfilme aus der Kindheit und Jugend irgendwie liebt und nostalgisch verklärt, aber dann doch auch ablehnt, weil man mit diesen patriarchal heteronormativen Elementen eigentlich nicht so viel anfangen kann oder sie umkrempeln möchte. Und deswegen hat Schönbrunn das sich durchaus angezogen, den Schuh mit dem alter Ego.
In der von Hannah gespielten Figur ging es mir auch um eine Parodie meiner selbst. Es geht im Film ja um jemanden, der von seinem Gegenüber lernt, die eigenen, überintellektualisierten und neurotischen Gedanken auch mal hinter sich zu lassen und stattdessen den eigenen Körper sprechen zu lassen. In diesem Aspekt der Figur erkenne ich mich definitiv wieder.
Ja, und wo wir gerade von Hanna Einbinder sprechen, sie und Gillian Anderson als Paar sind gerade in ihrer Gegensätzlichkeit wirklich ganz fantastisch.
Und jetzt sag mal zum Schluss, ist Teenage Sex and Death at Camp Miasma nun eher eine Hommage an das Genre oder doch dann eine kritische Dekonstruktion?
Ja, da in Schönbrunns Brust da ja zwei Herzen schlagen, würde ich sagen, ist es tatsächlich irgendwie beides gleichermaßen. Man kommt als Fan des Slasher-Genres schon auf seine Kosten hier. Es geht am Ende auch richtig, richtig blutig zu. Aber besonders viel Freude, denke ich, hat man an dem Film, wenn man eben auch interessiert ist an so einer intellektuellen, thematischen Auseinandersetzung mit dieser Art Kino und seinen Metaphern. Und wenn man auch einen Sinn hat fürs Schräge, fürs Rätselhafte und dann natürlich eine sehr poppig abgründige Bildsprache, die bei Schönbrunn immer sehr wichtig ist. Und insbesondere interessant finde ich dann, dass, wenn man genau überlegt, es hier eigentlich die ganze Zeit um den weiblichen Orgasmus geht. Also der Name Little Death für diesen Trans-Killer ist eben auch nicht zufällig gewählt. Und das in dieser Kombination mit Sex und Tod, das finde ich schon recht clever und originell.
Also wer jetzt nicht neugierig geworden ist, weiß ich auch nicht. Patrick Heidmann über den Film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Der kommt am Donnerstag in die Kinos. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.